Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler, die Antilopen Gang. 2003 begegnen sich Kolja, Danger Dan und Panik Panzer auf dem Gründungstreffen eines linksradikalen Hip-Hop-Netzwerks. Zusammen mit Freestyle-Rapper und Freund Jakob, genannt Nemesis, gründen sie 2009 die Antilopen Gang. Nemesis nimmt sich 2013 das Leben. Auf seinen Wunsch löst sich die Gang nicht auf, sondern legt jetzt erst recht los. 2014 veröffentlichen sie ihr Album Aversion, 2015 folgt Abwasser und dieses Jahr sind sie zurück mit dem frisch gepressten Longplayer Anarchie und Alltag. Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler, die Antilopen Gang.
Es ist jetzt ewig her, dass wir eine aktuelle Sendung hatten. Es gab ganz viele Wiederholungen von Flux FM Spreeblick, weil man ja auch mal pausieren muss. Jetzt aber wieder im aktuellen Turnus sozusagen. Und heute mit ganz besonderen Gästen, die ihr schon kennt. Drei junge Männer, adrett, gut aussehende, intelligente, schlaue, kluge und politisch interessierte junge Männer hier bei uns zu Gast im Studio. Die Antilopen Gang nämlich. Mein Name ist Johnny Häusler. Herzlich willkommen bei Flux FM Spreeblick. Danger Dan, Kolja, Panik Panzer, zu Gast im Studio. Guten Tag.
Guten Tag,
kann
hallo.
Ich euch hören. Wir haben ja, was ihr alle nicht wisst, da draußen an den Empfangsgeräten, wir haben ja hier nur zwei Mikros. Wenn drei Gäste da sind, dann müssen die sich zwei Mikros teilen.
Ja, aber wir teilen uns ja auch oft ein Bett oder andere Dinge, eine Zahnbürste, das ist gar kein Problem.
Ihr seid quasi Brüder.
Ja, also Panik Panzer und ich auf
jeden Fall. Ihr seid ja richtig Brüder, genau.
Nee, also eigentlich sind die anderen beiden Brüder. Das war jetzt der Witz, den keiner versteht.
Ach so, ja, na, da bin ich dann nicht so. Inside-Jokes, die kann ich dann so nicht verstehen. Wir haben gerade schon so ein bisschen darüber geplaudert. Es ist ja derzeit Fashion Week in Berlin. Mhm. Deswegen wird das jetzt mit euch, mit der Antilopengang, eine Spezialausgabe zum Thema Mode, haben wir uns überlegt. Zwei Stunden lang wollen wir uns dann ein. Aber wenigstens kurz vielleicht, weil wir haben gerade über Bomberjacken gesprochen.
Das stimmt, ja.
Darüber, dass die. Also ältere Herrschaften wie ich, die kennen die halt noch so aus Skinhead-Zeiten, dass das so eigentlich eher Markenzeichen, Erkennungszeichen von Skinheads war. Aber das hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte alles ganz schön gewandelt.
Ich glaube, im Moment ist die Bomberjacke die meistgetragene Jacke unter irgendwie Jugendlichen und Teenagern. Mhm. Ja, also die und es gibt unglaublich viele Anbieter auch auf einmal. Wir haben uns ja eben unterhalten, weil Johnny sich auch eine Bomberjacke gerade bestellt hatte oder bestellen wollte.
Na, ich hatte schon eine länger, jetzt hatte ich noch eine andere Farbe bestellt und die hatte aber dann den Reiß, die war echt eine schwarze. Mhm. Schott, weil ich auf Schott stehe, weil die schmaler geschnitten sind. Mhm. Und die hat aber einen schwarzen Reißverschluss, finde ich doof.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Ich finde, das hört sich ganz gut an. Ich habe übrigens eine goldene Bomberjacke, auf die ich sehr stolz bin. Ich finde, die passt auch zu mir. Aber dann habe ich gesehen, dass Sido auch die gleiche jetzt immer trägt. Und das macht es irgendwie langweiliger schon wieder. So, das macht es nicht mehr so exklusiv leider.
Du müsstest, ich meine, ihr seid jetzt in der Position, wo ihr euch vielleicht auch exklusive Bomberjacken herstellen lassen könnt. Also wo es dann nur drei Stück von gibt. Wie würden die aussehen?
Ja, High Fashion auf jeden Fall. Ja. Also ich denke, was es noch nicht gibt, scheiße, ich kann es nicht laut sagen. Ich finde die Idee gerade wirklich gut. Batik-Bomberjacken habe ich so noch nicht gesehen. Ich glaube, es ist geil. Und ich glaube, es ist wirklich Fashion.
Du glaubst, ist Batik schon wieder angesagt? Also kommt ja alles immer wieder.
Ja, also in der US-Rap-Szene war Batik kurzzeitig dieses Jahr, also letztes Jahr, also im 2016 sah man das hier und da wieder. Ich war schon auf eBay selbst nach Batik-Shirts am Suchen.
So eher Hippie-mäßig dann. Wahrscheinlich auch die Hosen gebatikt und so. Das ist ja das Schöne, wenn man ein bisschen älter ist, dann muss man ja nicht mehr alles mitmachen. Also ich glaube so Batik-Jogging-Anzüge oder so.
Ja, ich zähle mich dann einfach mal jetzt zu den Älteren. Ich weiß auch nicht, ob ich eine Batik-Bomberjacke haben wollen würde. Aber ich könnte mir vorstellen, also wir haben ja auch eben drüber geredet, dass Bomberjacken schon geiler sind, wenn die von innen orange sind. Mhm. Und was ja bei den Schott-Bomberjacken jetzt nicht so ist. Zum Beispiel bei der
Doch, ich habe eine blaue Schott-Bomberjacke, die ist innen orange.
Aber siehst du mal, meine
die
ist
blaue,
schwarz.
Die ich habe, ist auch genau. Innen orange, aber ja. Die schwarze ist innen schwarz.
Ja,
das
genau.
Ist auch doof.
Und das fandst du doof.
Ja.
Nämlich die von Lonsdale, die sind von innen orange.
Okay.
Das ist eine super Bomberjacke. Und eine Batik-Bomberjacke bin ich mir nicht so sicher, ob ich das cool fände. Aber ich könnte mir vorstellen, so eine Bomberjacke, die von innen so einen Harrington-Jacken. Nee, so ein Harrington-Karo-Muster hat. Sowas oder so. Aber vielleicht liegt es auch zu nah.
Richtige. Naja. Ja, es liegt. ich wollte gerade Missgeburt sagen, habe mich dann selbst gebremst.
Ja, das ist gut.
Das ist vernünftig.
Sagt man nicht.
Nee. Ich sage auch nicht jedes Schimpfwort.
Jetzt hast du es ja
gesagt.
Habt
ihr so einen internen PC-Code? Also gibt es, ich meine, textlich ist es ja immer so, das neue Album, was übrigens, kann man ja gleich am Anfang dieser Sendung mal erwähnen, Anarchie und Alltag heißt und natürlich damit eine Hommage, Reminiszenz ist an das legendäre Fehlfarben-Album Monarchie und Alltag, Komma. Bewegt sich ja textlich zwischen, eher witzigen Sachen und dann wird es aber dann doch wieder politisch, auch durchaus radikaler politisch, als man das von anderen Bands im Moment gewöhnt ist. Also so eigentlich bleibt ihr textlich euch treu, kann man so sagen, ne?
Das stimmt.
Inhaltlich. Ja. Und was bedeutet, es gibt ja so Leute, die sagen, dieses ganze PC, dass man bestimmte Wörter nicht mehr sagen darf und sowas verhindert, Debatten und so. Wie steht ihr dazu?
Also auf dem Aversion-Album gab es auf jeden Fall noch zweimal Hurensohn. Ich glaube, auf dem Anarchie- und Alltag-Album gibt es keinmal Hurensohn. Mhm. Das ist schon mal der entscheidende Schritt, den wir getan haben.
Was gibt's stattdessen?
Es gibt, glaube ich, gar keine Schimpfwörter auf unserem Album, oder?
Doch, es gibt bestimmt Schimpfwörter, ja. Aber wir haben da irgendwie, also das ist auch lächerlich,
wenn man... Ich sag, du Pfeife, einmal.
Jetzt wird's aber böse.
Hätte man ja wohl nochmal sagen dürfen. Anzeige ist raus.
Nee, ich glaube, wir haben, also als Konsument ärgert's mich dann teilweise auch, wenn ich irgendwie so komische Wörter höre, die irgendwelche Gruppen, also die in sich als Schimpfwort benutzt, schon irgendwie homophob sind oder schwulenfeindlich, sexistisch oder so. Das geht mir dann selbst auf den Sack. Aber wir haben da unterschiedliche Hörgewohnheiten, weil die beiden anderen finden das manchmal nicht so schlimm, wenn der Rap dann geil ist. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich es auf Englisch höre, geht's auch klar. Also fällt's mir nicht mehr so schlimm auf. Ich höre mir dann so Young Thug-Alben an und da sagt die ganze Zeit Bitch, Bitch, Bitch. Und das ist irgendwie noch im grünen Bereich für mich. Und wenn ich das dann auf Deutsch höre, dann geht's mir total auf den Sack. Also ich bin da irgendwie auch irgendwie inkonsequent als Hörer. Ich muss aber sagen, als Künstler bin ich dann umso konsequenter. Also ich glaube, sowas brauche ich nicht selber machen.
Ich will trotzdem nochmal, die anderen beiden lassen sich schlapp hier die ganze Zeit.
Das liegt daran, dass, um das kurz aufzuklären und Danger Dan auch nicht zu verunsichern, das liegt daran, dass er immer konsequent sagt und inkonsequent.
Ah ja, das ist ja altes Thema.
Ja, das ist einer meiner Sprachfehler. So ein total eingebrannter Sprachfehler, der nicht mehr rausgeht. Das tut mir auch leid, ich habe das sicher auch selber mit anderen Worten.
Ich habe noch ein anderes Wort.
Das hat doch jeder so Sprachmacken, oder?
Ja, sag mal das andere Wort, was ich immer falsch sage. Welches ist es?
Ist egal. Weiß ich nicht.
Fällt uns nachher auf. Als ob das nur eins wäre. Ich habe ganz lange gebraucht, als junger Mensch hinten SCH richtig zu sprechen. Also ich habe ganz oft hinten gesagt, wo es eigentlich Sch sagen sollte. Okay. Und das hat mir einer mal gesagt und dann hat es mich so geärgert, dass ich die ganze Zeit darauf geachtet habe. Und dann hatte ich so ein ganz extremes Sch.
Ich verwechsel doch immer Kirche und Kirsche.
Ja.
Ich esse eine Kirche.
Das passiert, glaube ich, vielen.
Gut, dann bin ich beruhigt.
Wir kommen gleich nochmal zurück zum Thema Mode. Erstmal ein bisschen Musik. Naja, fast. Pizza! Die erste Auskopplung, die erste Single, whatever, aus dem neuen Antilopen-Gang-Album, das da heißt Anarchie und Alltag. Da sind wir dann eher bei der spaßigen Seite der Gang. Inhaltlich.
Ich habe verschiedene Interpretationen gelesen mittlerweile. Ich glaube, es gibt auch Leute, die das irgendwie total ernst nehmen oder die da drin irgendwie auch so eine Kritik sehen, sowas, dass wir uns damit so kritisch auseinandersetzen mit so Populisten, die ja total erfolgreich sind weltweit, gerade mit ihren plumpen Weltrettungsideen und überhaupt plumpen politischen Vorschlägen. Da reihen wir uns mit Pizza natürlich ein. Allerdings ist es so, dass wir ja auch Recht haben.
Wie immer. Ja. Wie immer eigentlich.
Ja. Also es ist gar keine Kritik, sondern wir haben tatsächlich eine sehr gute Idee gehabt mit der Pizza. Das könnte alles funktionieren. Man muss nur genug davon essen.
Ich habe gesagt, dass wir nochmal beim Thema Mode bleiben. Und zwar, weil es spannend war, dass du gerade erzählt hast, dass du dich sowieso an Skinhead-Stil orientierst. Hosenträger, Doc Martens, so eine Geschichten. Warum?
Ich glaube, das ist so ein, es ist irgendwie so, wird so inflationär gemacht. Die ganzen Hipster ziehen sich immer so aus allen möglichen Zeitepochen verschiedene Sachen an und das ist auf einmal erlaubt. Ich muss sagen, ich fand so Skinhead-Mode aber auch schon immer recht schön. Ich habe früher in so Reggae-Bands Orgel gespielt und durchaus auch mit Skinhead-Leuten viel rumgehangen. Wir hatten zum Beispiel mal eine Tour als Support von Toots and the Maytals. Da hat man dann auf einmal wieder mit anderen Skins zu tun. Und für mich war Skinhead auch nie so negativ besetzt dann. Also ich habe dann immer an Trojan Records gedacht und an Leute, die endlich mal gut tanzen können. Und hab dann neulich aber wieder festgestellt, als wir irgendwie ein Fotoshooting hatten und ich so Skinhead-Outfit anhatte, dass dann die Bildredaktion von einer Zeitung anrief und meinte, hey, das geht nicht klar, der Typ hat, der sieht aus wie ein Nazi, und muss mich dann selber nochmal dran erinnern, dass es halt auch ganz andere Verknüpfungen da geben kann. Aber ich fand das einfach immer, finde das eigentlich immer recht schön auch. Das ist eine ganz schicke Mode.
Ich hake deswegen so oft nach, weil ich gerade gucke auf Netflix, gibt's eine fantastische Doku-Serie, die heißt Hip-Hop Evolution. Und die ist wirklich, wirklich grandios. Also es geht los mit, wie hat das überhaupt angefangen? Dann so, wie lange ist es Underground geworden? Wie ist es in Mainstream gekommen? Und bei als es dann zu Run DMC kommt, kommen die thematisch auch auf dieses Thema Marken und wie wichtig Marken und Klamotten immer wieder für Jugendkulturen sind und für bestimmte Musikkulturen und so. Und da gibt es ja My Adidas von Run DMC. Da gibt es diese super Geschichte, dass die irgendwie sich immer dachten, diese Schuhe, die wir tragen, offensichtlich fangen immer mehr Leute an, Adidas zu tragen. Also diese, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, Universal oder keine Ahnung, so ohne Schnürsenkel und so, was Run DMC hatten. Und da müssen wir irgendwie was draus machen, weil wir verkaufen Schuhe für die. Und dann haben die vor 20.000 Leuten gespielt, irgendwie Madison Square Garden oder so, und haben gesagt, jetzt zieht alle eure Adidas-Schuhe aus, und hatten vorher von Adidas irgendwelche Leute eingeladen zu diesem Konzert. Und dann standen da 20.000 Leute, die ihre Adidas-Schuhe in die Luft gehalten haben, und danach haben die einen Mega-Deal gekriegt und waren die erste Hip-Hop- Band, und die erste, ich glaube sowieso die erste außersportliche, das erste außersportliche Endorsement von Adidas. Ja. Und so die Geschichten sind natürlich super interessant. Wie wichtig sind denn so einzelne Marken für euch als Band auch zum Beispiel, um irgendwelche Deals zu kriegen oder um die als Sponsoren zu kriegen für eine Tour oder so? Musiker heutzutage sind ja arm, die verdienen ja nur noch wenig Geld an Streams und Verkäufen und müssen das Geld eigentlich durchs Live-Spielen reinkriegen. Warum rede ich eigentlich die ganze Zeit? Ihr seid ja eigentlich die Gäste. Irgendwas mache ich heute falsch, ich weiß auch nicht.
Ja, wir nehmen alles, was kommt. Ne? Also wenn Leute von Adidas hören, ich hätte auch gerne ganz viele Klamotten, weil das natürlich gut ist, wenn das mal passiert. Kann schon mal sein, dass Irie Daily oder so und sagen, komm hier, wenn ihr ein paar Klamotten von uns anzieht, dann könnt ihr die danach behalten, da haben beide was von. Aber mir persönlich ist das auch so ein bisschen egal. Ich bin gar nicht so interessiert an Marken, glaube ich. Ich bin immer noch auf den Marken hängen geblieben, die irgendwie schon cool waren, als ich 14 war. Und das ist dann halt...
Was war das? Was hast du gerade an? Jetzt mal gucken. Adidas.
Adidas, natürlich.
Was für ein Zufall. Ja, was haben wir noch? Lonsdale sehe ich. Was ist das?
Genau, Dickies. So halt. Dickies war auf jeden Fall auch das Ding in der siebten Klasse. Diese Bügelfaltenhosen.
Ach, also ich finde, ich bin da dem Ganzen gegenüber ein bisschen skeptisch natürlich auch. Also wenn plötzlich alle anfangen, nur noch Werbemusik zu machen, und wenn sich irgendwie eine Musikszene nur noch durch Firmen finanzieren kann, ist es eigentlich sehr schade. Ich glaube, es wäre cooler, wenn Musiker unabhängig oder unabhängiger bleiben könnten. Zum Beispiel in Frankreich funktioniert das ganz gut. Da spielst du so und so viele Konzerte und 40 Konzerte im Jahr, also was eigentlich alle möglichen Bands schaffen können, und kriegst dann ein Grundeinkommen.
Ach echt?
Ja klar, deswegen gibt's auch in Frankreich unglaublich facettenreiche, viele Musik, auch Musik, die es nur in Frankreich so gibt, die sich halt sonst nie durchsetzen könnte, so Chansons, Chanson-Français-Zeug oder die ganze Atlantikküste lang so Blaskapellen, die abgefahrene Party-Tanzmusik machen, aber halt nur mit Bläsern und Pauken und so. Und das finde ich schon, und sowas wie in Deutschland müssen sich ja Musiker oft mit so Cover, als Coverband-Musiker irgendwie durchschlagen. Sowas gibt es viel seltener da, weil die das halt gar nicht
wobei
müssen.
Wobei auch die Coverbands meistens mehr verdienen, so als, weiß ich nicht, jetzt eine Truppe wie ihr, die durch die Lande tingelt irgendwie. Also die werden ja eigentlich ganz gut bezahlt.
Ja klar, also die verdienen um einiges mehr als wir. Also ich glaube immer, wenn du eigene Musik machst, außer wenn du halt jetzt zu den ganz Großen gehörst, so ist es halt immer schwierig, damit überhaupt zu überleben. Ja. Und wenn du dann auch noch irgendwie auf Firmen zugehen musst, damit sich das, damit sowas wie Adidas dich sponsoren muss, damit das sich überhaupt trägt, dann ist es natürlich peinlich. Und sowas gibt's ja leider allzu häufig. Also ein Rapper, der ein Lied macht über das Jägermeisterpferd, das auf dem Festival steht oder sowas, gibt's halt leider auch. Und das ist ja eigentlich unglaublich schade. Also ich glaube, es wäre cooler, wenn alle sich irgendwie ihre Themen selber aussuchen dürfen. Und
das ist wohl wahr. Ich meine, man muss ja auch nicht gleich darüber rappen. Ich glaube, bei Run DMC, war halt auch eine andere Zeit und so irgendwie. Aber mich hat mal so die generelle Einstellung dazu interessiert. Wir machen erstmal wieder Musik und dann plaudern wir weiter. Flux FM Spreeblick, die Antilopengang ist hier zu Gast im Studio. Jetzt, es gibt diese Sendung jetzt fast 200 Mal und wenn ihr das hier hört, dann könnt ihr noch an dem Sonntag, also dann könnt ihr noch an spreeblick@fluxfm.de schreiben, falls noch Gästelistenplätze frei sind. Denn in der kommenden Woche, am Mittwoch nämlich, machen wir zum ersten Mal eine Live-Aufzeichnung. Da könnt ihr dabei sein und das findet im Fluxbau hier unten statt. Und wir haben zwei wunderbare weibliche Gäste. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon verraten habe. Ich weiß gar nicht, was wir da besprochen haben. Naja, jedenfalls könnt ihr da live dabei sein. Schreibt eine Mail an spreeblick@fluxfm.de und dann kriegt ihr auch noch ein bisschen Infos oder so. Wir sind aber jetzt erstmal hier weiter mit der Antilopengang unterwegs. Gerade haben wir so ein bisschen über Geld geredet. Jetzt sehen ja alle von außen immer, ja, boah, super abgegangen, das erste Album vor 2 Jahren, ne? Was?
Ja, ein bisschen mehr als 2 Jahre sind es jetzt, ja. Genau.
Überall sieht und hört man was von der Antilopengang. Sogar im Radio ist es gelaufen. Dann gab es Gerichtsprozesse, die auch für ein bisschen PR gesorgt haben. Mhm. Ist das alles erledigt eigentlich?
Das ist alles vom Tisch.
Ja.
Die nächste, wer auch immer uns abmahnen will, soll ruhig kommen. Wir haben wieder Kompetenzen, wir haben wieder Freiheit. Wir haben wieder, unsere Anwältin hat wieder Bock. Kommt ruhig alle.
Erzähl mir nochmal, was gab's alles? Einmal KenFM, ne?
Ja, das war auch die einzige Sache und da kam es aber auch gar nicht zum Prozess. Okay. Also er hatte ja versucht mit so einer einstweiligen Verfügung irgendwie unsere Platte zu verhindern wegen dem Song Beate Chepe at YouTube, wo halt diese KenFM-Sendung erwähnt wird. Aber dann hatte das Gericht schon gesagt, da wird es keine großen Chancen auf Erfolg geben, dass er den Antrag dann selbst zurückgezogen hat. So. Und wir hatten dann, wie du schon gesagt hast, eine super PR-Kampagne unterm Weihnachtsbaum liegen. Also für uns war das hervorragend.
Das ist ja doppelt merkwürdig gewesen, weil so die Ecke, über die aus der Ken inzwischen kommt, ja eigentlich auch immer sehr darauf bedacht ist, dass man doch alles sagen muss und die absolute Meinungsfreiheit für alle. Und dann aber derjenige ist, der euch deine Zeile verbieten will.
Das war ein bisschen die Ironie an dem Ding tatsächlich. So, das fanden wir auch amüsant. Also ich hätte mir von verschiedenen Personen vorstellen können, dass die sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlen, weil wir auch einfach ein paar Namen genannt haben auf der Platte. Aber bei ihm war ich dann doch überrascht. So. Aber da hört dann halt der Spaß auf, wenn es an die eigene Sendung geht, offenbar.
Ist ja ein alter Kollege von mir, muss ich sagen. Ich habe vor vielen, 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 vielen Jahren auch mit ihm zu tun gehabt und ja, naja, wie sich Leute so in unterschiedliche Richtungen bewegen. Es gibt nicht nur, nein, Geld, ich wollte noch beim Geld bleiben. Ha, Geld auch immer sehr wichtig im Hip-Hop. Nein, wo kommt das her?
Wo ist unser Geld überhaupt hier?
Genau, nein, wo kommt das her, interessiert mich. Bei einer Band wie euch, dass ihr jetzt nicht dass ihr nicht Krösus seid und nicht steinreich seid und so, da gehe ich mal davon aus, dass das viele wissen, aber es läuft ja trotzdem ganz gut. Jobbt ihr noch oder könnt ihr sagen, okay, ist okay, wir können von der Musik leben?
Ich glaube, wir können jetzt schon eine Zeit von der Musik leben. Als wir Aversion rausgebracht haben, waren wir alle schon Vollzeitmusiker. Ist das richtig? Mhm. Sonst korrigiert mich.
August 2014 war der Stichtag, wo ich mich beim Jobcenter abgemeldet habe. Okay. Zum 1.8.2014. Ja.
Ich durfte ein bisschen früher raus, da hatten wir noch so unser spärliches Band-Erspartes, ist dann für mein Leben draufgegangen. Ich habe dafür versprochen, dass ich alles mache, Videos, Grafik und so weiter. Habe ich dann nicht gemacht, aber ich habe trotzdem die damalige Band-Kasse leer gelegt.
Das hatte ich vergessen, du hättest uns nicht daran erinnern dürfen. Wo ist unser Geld?
Wo ist das Geld? Das klären wir nach der Sendung. Nee, ich glaube, ich habe den besten Überblick vermutlich, weil ich der Einzige bin, der ab und zu aufs Konto guckt und das meiste Geld verdienen wir tatsächlich mit dem Live-Geschäft. Mhm. Also Touren, Festivals, das ist unser Standbein.
Wie ist denn das mit JKP? Also eurem Label, das ja auch das Label der Toten Hosen ist, was wahrscheinlich auch viele wissen, weshalb auch es einen Gastauftritt auf dem Punkrock-Album von Campino gibt, aber können wir gleich nochmal drüber reden. Was wollte ich eigentlich fragen? Es gibt ja viele Labels, die machen jetzt diese sogenannten 360-Grad-Verträge, weil sie auch gemerkt haben, okay, wir verdienen auch nicht mehr so viel an Platten umsetzen. Mhm. So, deswegen wollen wir jetzt vom Merch auch was abhaben. Und wenn ihr, weiß ich nicht, irgendeinen Deal mit einer Klamottenfirma kriegt oder so, dann wollen wir auch eine Jacke kriegen oder so. Ist das für euch alles okay? Funktioniert das mit denen oder sagt ihr auch irgendwie, boah, schon ganz schön viel, was wir da abgeben.
Also jetzt bloß nichts Falsches sagen, Jungs.
Ich hab euch ein bisschen aus dem Glatteis geführt. Ja,
man darf aber auch nicht sagen, alles sei gut. Man muss da irgendwann eventuell nachverhandeln. Deswegen müssen wir jetzt auch ein bisschen motzen.
Okay,
ich glaube, das sind so Themen, die man öffentlich eigentlich ungern bespricht. So. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass das so ziemlich das fairste Label ist auf der Welt und die es auch tatsächlich nicht so nötig haben, jetzt so ein Act wie uns auszubeuten. Mhm. Das brauchen die nicht. Also das ist schon ein sehr, sehr, wir sind schon in sehr, sehr guten Händen.
Okay.
Und damals hat noch Jochen selber, als wir da hingekommen sind, gesagt, Jungs, wenn ihr hier hin wollt, braucht ihr einen guten Anwalt. Dann haben wir gesagt, alles klar, haben uns einen sehr guten Anwalt gesucht und der hat gesagt, ey, so einen guten Vertrag habe ich noch nie auf meinem Schreibtisch liegen gehabt.
Cool.
So, viel mehr will ich aber dazu nicht preisgeben.
Okay, es war ja auch schon sehr viel, reicht langsam.
Ja, aber wir müssen, wenn ihr das hört bei JKP, wir werden auf jeden Fall nochmal, meine Taschen sind leer, mir geht's nicht gut, ich habe voll Hunger.
Ja, du hast Jochen Hülder erwähnt, der leider vor anderthalb Jahren verstorben ist.
Ich glaube, es waren jetzt schon zwei.
Fast zwei Jahre. Die Zeit rast leider auch in dieser Hinsicht. Das zur Plattenfirma. Jetzt hören wir mal was aus der Punkrock. Zu diesem Punkrock-Album müsst ihr jetzt auch mal erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Wie ist dazu gekommen? Wir haben irgendwie schon länger bemerkt, dass Hip-Hop nicht so eine gute Tanzmusik ist und haben deswegen seit Jahren auf unseren Konzerten Punk-Versionen von unseren Hip-Hop-Liedern gespielt. Mhm. Allerdings so aus Plastikstücken zusammengeschraubtes Zeug so und hatten dann schon länger die Idee, ey, das macht eigentlich so Bock, also auch, macht auch live so Bock, dass wir das gerne mal auch auf Platte machen würden und irgendwie ein bisschen ausfeilen würden. Und da wir auch alle Punkrock-Fans sind, wir hören zwar unterschiedliche Punk-Bands und haben auch unterschiedliche Lieblingskünstler und Künstlerinnen, aber dann haben wir gedacht, ey, wenn wir das jetzt machen, dann fragen wir die einfach mal, ob die Lust haben mitzumachen. Und das war für uns erstmal auch eine absurde Idee, weil das schon ein enormes Aufgebot ist an Leuten, die alle da auf dieser Platte vereint sind. Also ich glaube, das ist sehr einmalig. Also es gibt, glaube ich, keine andere Platte, wo diese Leute in der Kombination so drauf sind. Und dann haben wir unsere Lieblingsleute gefragt und alle haben zugesagt. Also es war irgendwie, ist gar nicht so spektakulär. Wir haben eine Mail geschrieben und die haben sich sehr unüblich für Musiker und Punker, würde man gar nicht denken. Die meisten haben am selben Tag noch zurückgemeldet und haben gesagt, jo, klar, habe ich Bock, wann, wie, wo. Und es war total unkompliziert. Und so haben wir recht schnell mit Hilfe dieses Multi-Instrumentalisten, den haben wir den gerade schon erwähnt?
Nee.
Wir haben einen Freund, der alle Instrumente spielen kann und ein sehr punk-affin ist. Das ist Manny aus Aachen. Und der, dadurch, dass wir den kennen, mussten wir nicht in den Proberaum gehen und einer Band üben, die halt irgendwie erstmal sich eingrooven muss, sondern der Typ groovt halt mit sich selber schon enorm gut.
Und der hat dann Bassgitarre alles gespielt?
Der Schlagzeug auch? Schlagzeug, Bass und Gitarre gespielt. Und das in einer abstrus schnellen Zeit. Also wir haben auch so einen Monat vor Masterabgabe eigentlich die Idee erst so konkret in die Hand genommen. Und dann hat der halt Nachtschichten eingelegt und hat zack, zack, zack dann Wahnsinns-Album aus dem Boden gestampft.
Das Verrückte ist, er ist auch Vater von gefühlt 26 Kindern. Ich glaube, in echt sind es 4. Und seine Frau ist den halben Tag in der Schule. Das heißt, morgens hat er die Kinder gehütet und sobald die Frau zu Hause war und auf die Kinder aufpassen konnte, ist er schnell in den Bunker gehuscht und hat bis tief in die Nacht für uns an diesen Songs geschraubt. Also eine Wahnsinnstat, die er da verbracht hat. Also wirklich krass.
A One-Man-Punk-Rock-Show sozusagen. Money heißt er?
Manny.
Manny.
Ey, wir können auch, wenn wir uns Lieder wünschen dürfen,
ja.
Er macht auch selber Musik. Manny, was
Mentholzigarette.
Mentholzigarette ist, glaube ich, seine aktuelle Single.
Wir suchen das raus, spielen das nachher in dieser Sendung, hören aber jetzt erstmal, weil ich das hier jetzt gerade aufgelegt habe auf dem Plattenteller. Pff, als hätten wir hier Plattenteller leider nicht. Hören jetzt erstmal Abwasser, okay? Aus diesem Bonus-Album, dem Punkrock-Album. Und Abwasser ist zusammen mit Peter Hein, der, wie ihr alle wisst da draußen, natürlich der Sänger der Fehlfarben ist.
Flux FM, Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen. Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler, die Antilopen Gang. Sie machen Hip-Hop mit politischer Punk-Attitüde. Heißt, Agitation und Parolen treffen auf Adlibs und Punchlines. Da ist es nur konsequent, dass die Rapper der Antilopen Gang beim Punk-Label JKP von den Toten Hosen gesigned sind. Jetzt gibt's nicht nur ihre neueste Platte Anarchie und Alltag, sondern gleich eine Bonus-CD dazu, auf der Punkrocker von Campino bis Terrorgruppe Antilopen Gang-Songs zum Besten geben. Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick und Johnny Häusler, die Antilopen Gang.
Die zweite Halbzeit Flux FM ist angebrochen. Zu Gast im Studio sind Danger Dan, Kolja und Panikpanzer, besser bekannt unter Antilopen Gang. Mein Name ist Johnny Häusler. Schön, dass ihr zuhört. Gestern war nicht besser. Die Antilopen Gang vom neuen Album Anarchie und Alltag.
Yep.
Ja. Yeah. Ich dachte, jetzt könnt ihr mal reden. Ich rede so viel.
Ja. Kannst du uns noch eine Frage stellen? Das würde uns voll helfen.
Das ist hier nicht so eine übliche Radiosendung, wo man irgendeine Frage einfach beantwortet.
Ich wette, jetzt kommt doch eine Frage.
Wahrscheinlich schon, ja. Ihr könnt mir ja mal eine Frage stellen.
Ja, wie geht's dir eigentlich so gerade?
Mir geht's im Moment ganz gut, bis auf die Schulter.
Okay. Ich,
aber total langweilig. Ich wollte dich echt was fragen. Du hast auch mal in einer Band gespielt.
Ja.
Wie
war das damals?
Nee, ich habe so ein Foto gesehen, ich glaube tatsächlich in so einem Tote-Hosen-Fotobuch oder so, wo so ein Mann mit Dreadlocks ist. Bist du das?
Das kann ich.
Und du irgendwie mit Campino, glaube ich, irgendwo was singt. Und ich meine, da war auch so eine Bildunterschrift oder so, wo auch tatsächlich dann Campino im Gespräch rätselt, ist das Johnny Häusler? Ich bin mir nicht mehr sicher, wann war das und so. Was ist da los?
Ich kannte mal jemanden mit kurzen Dreadlocks.
Genau, und das ist aber, du kannst es bestätigen.
Ja, ich kann es bestätigen. Das war 91, 92 oder so. Mhm. Es gab irgendwie Ende der 80er die ersten Übergriffe auf Asylantenheime in Deutschland, wo richtig Brandsätze geworfen wurden und so. Und dann hat man sich Anfang der 90er, habe ich mir hier in Berlin mit ein paar anderen Leuten zusammen überlegt, wir machen mal so ein Soli-Konzert. Es nannte sich Ich bin ein Ausländer, bei einer damals noch existierenden Deutschlandhalle hier in Berlin. Und da haben die Toten Hosen sofort zugesagt, dass sie da spielen würden. Das hat irgendwie, das ging eigentlich nur darum, dass mal 10.000 Leute zusammenkommen können und gemeinsam sagen können, wie scheiße sie das finden. Ja, du änderst ja wenig durch Konzerte und so, Musik, bla. Aber für mich hat Musik auch immer mit Politik zu tun gehabt. Ähnlich wie bei euch. Mhm. Und deswegen haben wir dieses Konzert gemacht und da haben ganz viele Bands gespielt, aber als einer der Headliner die Hosen und dann haben ich als mit meiner Band Plan B natürlich auch gespielt.
Genau,
und dann
haben wir
mit Campino zusammen Should I Stay or Should I Go von Clash gespielt. Und da aus diesem Song stammt das Foto. Und da hatte ich tatsächlich noch Dreadlocks.
Mhm. Wahnsinn. Ja. Gute Frage.
Ja, ja. Extrem Foto, gute Frage. Grade,
ich habe voll Bock, das Foto mir jetzt mal anzugucken.
Ich hatte auch mal Dreadlocks, allerdings nur eine Nacht. Freundinnen von mir waren ganz sicher, sie wüssten, wie Dreadlocks gehen. Sie haben mir eine Nacht lang mit Honig und ich glaube sogar Marmelade die Haare verfilzt und ich konnte sie am nächsten Tag mit etwas Mühe, aber doch relativ unproblematisch wieder rauskämmen. Das nur nebenbei als kleine Anekdote.
Ich habe das relativ lange getragen, auch über ein Jahr, glaube ich, oder fast zwei. Und dann habe ich es aber auch irgendwann abrasiert.
Ja, ich hatte 3 Monate lang Dreadlocks immerhin.
Und wie lange hattest du deine Dreadlocks?
Ich hatte nie Dreadlocks. Gerade weil ich in so Reggae-Kontexten und Reggae-Bands gespielt habe, war das dann irgendwann blöd. Aber da habe ich mir, also fand ich dann irgendwie so, dass ich bin immer, egal wo ich bin, ein bisschen die Opposition, sonst fühle ich mich unwohl.
Auch, naja, als wir die Dreadlocks haben, hatten,
da war das,
ja das
auch noch oppositionell.
Da muss man jetzt auch sagen.
Also. Ich habe mir dann auch erzählen lassen, immer von den älteren Herrschaften, diese eine Band, mit der ich gespielt habe, die hieß Gingin, die Leute sind jetzt so die gehen so wahrscheinlich eher auf die 60 zu, sind jenseits der 50 zum Großteil zumindest. Und Die haben irgendwann angefangen, sich Dreadlocks zu machen hier. Da wusste überhaupt keiner wirklich, wie es geht. Es gab auch keinen Afro-Shop, der das für dich gemacht hat und kein YouTube-Tutorial. Und die haben mir die wahnsinnigsten Geschichten erzählt, dass sie halt irgendwie ihre Haare mit Kernseifen verfilzt haben und dann versucht haben, da so mit der Schere so einzelne Strähnen rauszuschneiden aus dem Klumpen, der da ist. Deswegen hatten die teilweise so viereckige Dreadlocks und mussten sie dann irgendwie so rund kneten und so. Und haben wirklich über Jahre lang versucht, wussten nicht genau, wie es geht. So.
Also ich muss aber zugeben, die Dreadlock-Phase war nicht die rühmlichste in Sachen Frisur.
Nee, das kann man so sagen. Insgesamt. Ich dachte auch generell jetzt.
Ja. Nee,
also bei Bob Marley ist natürlich cool.
Da kann man ja, auf jeden Fall, sagen wir mal, eine Ecke authentischer, als es bei mir zum Beispiel war. Aber ey, wir waren jung, wir brauchten... Den Filz.
Es ist auch tatsächlich so, wenn man irgendwie wenn ich früher irgendwie unterwegs war und da kamen irgendwelche Dreadies, dass ich so dachte, ah cool, die sind bestimmt cool. Mhm. Und wenn du jetzt irgendwie in den Zug steigst und dann kommen so Dreadlock-tragende Leute und setzen sich um dich rum, dass ich immer so denke, oh nein, jetzt geht's wieder los. So. Und dass ich dann eher das Abteil wechsle. Das ist jetzt ein bisschen hart gesagt.
Aus hygienischen Gründen?
Nee, nicht aus hygienischen Gründen. Da ist dann oft auch so eine Esoteriker-Quatsch mit verbunden. Das kann echt passieren, dass die dann anfangen, so mit Boys zu spielen oder zu jonglieren und dir irgendwie irgendwas von der Natur erzählen und dass sie die Vibes fühlen.
Oh Gott,
und da ist mein Tag gelaufen.
Der hat Dreadlocks, der fängt bestimmt gleich an zu jonglieren.
Ist nicht bei allen so, ja, aber viele jonglieren dann und spannen direkt so eine Leine zwischen zwei Bäumen und balancieren da drauf. Das halte ich nicht aus.
Wir wollen natürlich jetzt nicht Dreadlock-Trägerinnen und Träger über einen Kamm scheren. Okay, besser wird's nicht. Wir hören Tinder-Match von der Antilopen-Gang von Anarchie und Alltag. Ziel dieser Show ist es ja eigentlich, was ganz wenige wissen, auch nach fast 200 Ausgaben nicht, die Welt zu retten. Also eigentlich lade ich mir hier immer verschiedene illustre Gäste ein, die mich interessieren und von denen ich der Überzeugung bin, sie könnten Teil der Weltrettung sein. Was gibt's überhaupt zu retten? Wie wollen wir die Welt retten? Und diese Frage stelle ich jetzt der Antilopengang.
Wow.
Ich glaube...
muss sie überhaupt gerettet werden?
Ist ja, die Frage ist, vor was sie gerettet werden muss.
Ja.
Ich glaube, da gibt's verschiedene Ansätze und wir haben ja auch auf unserer Platte verschiedene Ansätze. Es gibt natürlich einmal diesen Pizza-Ansatz, der so ein bisschen naiv ist und davon ausgeht, dass einfach Pizza was ist, worauf alle sich einigen können. Und wenn alle das einsehen, dann gibt's keine schlechten Vibes mehr. Dann gibt's aber auch...
Dreadlocks wachsen.
Dann gibt's auch den etwas vernünftigeren, realpolitischeren Ansatz, der so aus der Idee kommt, was hat denn der Welt so nicht gut getan in der jüngeren Geschichte, wo wir schnell bei Deutschland sind. Deutschland hat die Welt ja mit ganz furchtbaren Dingen überzogen. Und dann wäre so eine Idee, vielleicht dann Deutschland einfach zu ersetzen durch einen Baggersee. Als so einen kleinen Vorschlag, ein schönes Freizeitparadies aufzubauen, was immerhin, was die Welt vielleicht nicht in Gänze retten würde, aber ihr insofern einen Gefallen tun würde, dass zumindest schon mal sicher ist, dass von Deutschland keine schlimmen Dinge mehr ausgehen können, sondern halt Badespaß.
Wenn ihr aus Deutschland, habt ihr schon mal drüber nachgedacht, aus Deutschland wegzuziehen?
Ja. Schon, ja.
Ja, schon.
Mhm.
Und wenn ja, wohin würde es gehen?
Ich hatte da eine Liebschaft in Paris und wollte nach Paris.
No,
das war eher ein egoistischer Grund. Aber hab das leider nicht gemacht.
Aber ist Frankreich jetzt ein Land, wo man sich zum Beispiel politisch besser aufgehoben fühlen würde?
Ich weiß gar nicht, ob es ein Land gibt, wo man sich unbedingt politisch so gut aufgehoben fühlt. Ich würde auch eher aus so... klimatischen Gründen, glaube ich, wegziehen und dann irgendwo hingehen, wo die Sonne scheint und so ganz klischeehaft dann, so aussteigermäßig.
Okay.
Ich weiß nicht, Deutschland schneidet im Vergleich oft schlecht ab. So, die deutschen Patrioten haben immer so völkische Ideen und die französischen Patrioten berufen sich immerhin irgendwie auf die Republik und auf Menschenrechte oder sowas. Ja. Aber
außer, na gut. Ja, also der rechte Rand ja auch nicht. Also auch natürlich immer, aber der rechte Rand ist ja nicht so anders als der hier.
Mir ist trotzdem Frankreich sympathischer.
Okay.
Aber eine Alternative stellt Frankreich auch nicht dar. Ich glaube, das ist halt auch so, wenn du Weltrettungspläne haben willst, also bist du bei uns, glaube ich, falsch. Wir haben uns irgendwann darauf vermutlich geeinigt, sage ich jetzt mal, dass es auch Quatsch ist, in der jetzigen Situation, in der wir alle sind, überhaupt uns Gedanken darüber zu machen, was könnte es konkret für eine Utopie geben, in was für einer Welt wir mal leben. Wahrscheinlich lassen die Verhältnisse, in denen wir leben, ist überhaupt gar nicht zu, dass man irgendwie so einen konkreten Plan formulieren kann.
Was heißt das, Verhältnisse, in der ihr jetzt speziell als Band oder
wir alle als Gesellschaft, als Menschen. Und was aber trotzdem irgendwie gut ist, ist, dass wir trotzdem noch sauer sind, ne, und trotzdem noch irgendwie wütend sein können und uns aufregen über alle möglichen Dinge, die passieren. Und das bedeutet ja, dass es auch etwas Besseres geben muss. Mhm. Denn wäre das hier das Nonplusultra, dann wären wir alle zufrieden. Und so gibt es natürlich auch eine abstrakte Utopie, aber die nehmen wir dann nur noch wahr durch irgendwie unsere Aversion gegen das, was ist. Und vielleicht ist es auch gar nicht falsch, sich das als Wegweiser, seine eigene Wut oder seine eigene Enttäuschung zu behalten. So.
Na, ich frage ja deswegen, weil ihr euch ja schon als ganz klar linke Band positioniert und euch genau gerne mal aufregt und auch rummosert, was euch alles nicht gefällt. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es so, dass es eine Wut oder eine ein sich gegen rechte Gedanken und Politik zu richten, die da ist, die man braucht, aber im Grunde genommen seid ihr trotzdem ganz zufrieden.
Also ich bin im Moment mit meinem Leben tatsächlich oft nicht unzufrieden, so, aber das ist auch nochmal, das ist mein privates Leben und das Private ist nicht politisch. Mhm. Aber mein Privates zumindest nicht. Aber was ich, glaube ich, meinte, ist, dass es irgendwie auch traurig wäre zu denken, wir wären so Typen, die halt die ganze Zeit nur motzen und alles Kacke finden. Es stimmt zwar, dass wir motzen und alles mögliche Kacke finden, aber das liegt ja auch daran, dass das meiste Kacke ist. Und aber hinter diesem Gemotze ist ja natürlich auch irgendwo wahrscheinlich der Wunsch, dass etwas anders oder besser sein könnte. So. Und von daher gibt's irgendwas. Aber das jetzt konkret auszuformulieren, fände ich irgendwie traurig.
Okay.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass es geht.
Seid ihr noch wach?
Er spielt damit so Schrauben und ich höre das auf dem Kopfhörer so laut.
Schlechtes Zeichen, wenn ich mit Schrauben spiele.
Warum liegen hier Schrauben im Studio?
Ich weiß nicht. Aber man kann mit ihnen spielen. Das hört sich dann so an.
Seien die auch ganz hübsch. Ja. Also alles, was man hörbar machen kann im Radio, mag ich. Aber da bist du jetzt gedanklich abgedriftet, wenn wir hier eigentlich kurz davor waren, die Welt zu retten. Und dann auch wieder nicht.
Ja.
Ja, schade.
Das passiert mir, das hat
eine Runde auf dem Karussell verpasst.
Das passiert mir leider sehr oft in meinem Leben, dass ich gedanklich abdrifte, auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte und man interessante Gespräche führt, biege ich so ab irgendwo und komme erst ein paar Minuten später zurück und habe alles verpasst. Das ist ein ganz, ganz blöder Charakterzug von mir.
Nee, ich kenne das aber. Mir passiert das in Live, in Sendungen auch manchmal. Wo waren wir? Bei welchem Thema?
Bei der Weltrettung und so, die wir jetzt irgendwie noch mal vertagen müssen auf eine andere Zeitepoche.
Wir vertagen die auf was anderes, aber wenn ihr eure kleine Welt retten wollt, dann könnt ihr ja in das Album der Antilopengang reinhören. Wir sind nämlich am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ja, wir hätten noch viele Themen gehabt, aber die Zeit drängt. Und außerdem seid ihr im PR-Wahn. Ihr seid irgendwie gerade wirklich massiv unterwegs, um dieses Album, was jetzt gerade rausgekommen ist, zu bewerben, kann man nicht anders sagen. Und das ist ja auch cool. Die Leute reißen sich scheinbar um euch in Radios, Zeitungen und so weiter. Auch wenn die DPA manchmal Fotos nicht abdrucken will, weil sie Angst haben, da steht irgendeine Firma drauf, die sie mit anderen Dingen in Verbindung bringen. Aber das kriegt ihr alles hin. Das geht jetzt gerade erst los. Ihr spielt natürlich auch, ihr tourt wieder. Im März seid ihr nochmal groß in Berlin, ne?
Genau, auf jeden Fall. Ist schon ausverkauft im Huxleys, aber es gibt ein Zusatzkonzert in der Columbia-Halle am 14.12. Es gibt noch wenige Resttickets.
Im Dezember? Ja. Und da gibt es nur noch Resttickets?
Ja, also gibt es noch so ein paar tausend Resttickets.
Circa 3000. Circa 3000 Restkarten. Haltet euch ran, es kann ruckzuck weg sein.
Ich wollte halt jetzt eine gute Verkaufsstrategie hier machen. Die haben es völlig zunichte gemacht.
Ja,
jetzt. Und nächste Woche regt Danger Dan sich dann wieder über die Verkaufsstrategie Jahreszahlen auf. Das ist natürlich.
Ist überhaupt kein Problem. Ich schneide das hinterher alles zusammen.
Das ist gut.
Ja, ja, das machen wir schon richtig. Zum Abschluss nochmal RAF-Rentner von der Antilopen-Gang. Ihr könnt das Album jetzt kaufen, Anarchie und Alltag ist auf, ist raus. Könnt ihr streamen, downloaden, whatever. Und wie ist das mit diesem Bonus-Punkrock-Album? Gibt es das limitiert oder nur auf Vinyl? Oder
das gibt es auf. Das gibt es sowohl als. Es gibt es auf Vinyl, aber auch als CD. Und das kann man einfach immer kaufen, ist nicht limitiert.
Okay.
Ist bestimmt noch was da.
Digital übrigens auch. Also es ist eigentlich bei allen Versionen dabei, außer der Einfach-CD-Ausgabe.
Okay. Ja. Also dann nehmt gleich die Version mit Punkrock, weil, wie wir wissen, Hip-Hop und Punkrock haben viel miteinander zu tun.
Genau.
Auch das übrigens nichts Neues, sondern auch liegt auch in den Wurzeln.
Hip-Hop-Bommi-Bob.
RAF-Rentner, danke, dass ihr hier wart. Viel Spaß. Ja,
sorry nochmal an alle Dreddies da draußen.
Ja, ach Mensch.
Ja, Rastafari. Ever living, ever sure, Selassie
in the first. Macht alles nur schlimmer.
Okay. Immer noch trägt man dieses furchtbare Wursthaar, obwohl man ist, immer noch ist man auf dem Kreativtrip, obwohl man zu nichts in der Lage ist, weder in der Kunst, noch in der Liebe, noch sonst irgendwo.